strikt Schlaf für ein paar Tage priorisieren mit den Möglichkeiten, die nichts kosten, wo man nichts braucht, aber die man einfach ausprobieren kann.
Forever Young, der Gesundheitspodcast vom Lanzerhof. Von und mit Nils Behrens.
Spätestens seit der Netflix-Serie Biohackers ist zumindest die Begrifflichkeit in der Gesellschaft angekommen. Doch was Biohacking wirklich ist und wie auch wir unseren Nutzen davon ziehen können, das erzählt uns mein heutiger Gast. Andreas Breitfeld ist Deutschlands Weltklasse-Mann des Biohackings. Wenn man sich für das Thema interessiert, kommt man an ihm wirklich nicht vorbei. Er ist Journalist, Jurist, Fitnessredakteur, Gründer einer PR-Agentur und er ist nicht nur Spinning-Trainer, sondern er ist Ausbilder für Spinning-Trainer. Darüber hinaus hat der Familienvater nicht nur eine beeindruckende Marathon-Bestzeit von 2 Stunden 48 Minuten, sondern Laborwerte eines 30-Jährigen. Dabei ist er schon 47 Jahre alt. Was er für seinen Körper und Geist tut, ist eine aktuelle Bestandsaufnahme der Zukunft unserer Gesundheit, Fitness und Wellness. Herzlich willkommen, Andreas Breitfeld.
Lieber Nils, herzlichen Dank für die Einladung und schön, dass ich da sein darf. Ich muss das leider Gottes ein bisschen korrigieren. Den letzten Spinning-Instruktor habe ich doch vor einigen Jahren ausgebildet. Das heißt, aus dem Group-Fitness-Bereich bin ich ein bisschen ausgewachsen. Aber dafür bilde ich zwischenzeitlich Fitnesstrainer zum Thema Biohacking aus, bin also eigentlich in die Industrie zurückgekehrt, sitze aber jetzt nicht mehr auf Lycra auf dem Standfahrrad, sondern versuche eigentlich eher andere Inhalte zu kommunizieren.
Du meinst, wo du das Thema Lycra hast, wie heißen die noch, die Marmels, Middle-Age Men in Lycra, machst du nicht mehr?
Tatsächlich habe ich in den letzten Jahren lernen dürfen, dass mein Körper auf die intensiven Ausdauerbelastungen, die ich in der Vergangenheit als obligatorisch notwendig erachtet habe, um die bestmögliche Form meiner selbst zu erzielen, gar nicht so positiv reagiert. Das heißt, ich bin inzwischen ein Spaziergänger und ab und zu Schwerheber, aber definitiv kein Spinner mehr, wenn man es so sagen darf.
Ja, ich habe gerade einen Podcast neulich veröffentlicht zum Thema mit dem Thema DNA-Test und da kam bei mir auch raus, dass ich bin im Gegensatz dazu dann eher der Ausdauertyp, rein von der genetischen Prädisposition. Aber ich glaube, wir müssen jetzt aufpassen, dass wir nicht wieder vom Thema abkommen, weil das hatten wir ja schon mal in einem anderen Vorgespräch. Das heißt, lass uns doch mal mit der Grundfrage anfangen. Was ist Biohacking eigentlich? Also wie würdest du es von dir aus definieren?
Ja, von meiner Perspektive aus würde ich sagen, Biohacking ist die Vollverantwortung für die eigene Gesundheit zu übernehmen. Und das würde dann neudeutsch bedeuten, der CEO seiner Gesundheit zu sein und dementsprechend mit all den wichtigen Quellen zusammenzuarbeiten, die uns gestatten, zu verstehen, was in unserem Körper vorgeht, um dementsprechend zielgerichtet die richtigen Entscheidungen zu treffen, damit das auch alles in der richtigen Richtung weitergehen kann.
Okay, sehr gut. Und wie bist du zu diesem Thema gekommen oder was fasziniert dich so sehr daran?
Sagen wir so, bei mir war es jetzt anders gesagt, grundsätzlich gibt es, glaube ich, immer zwei Ansätze. Das eine ist, du bist ohnehin schon der Superstar und fährst auf der Überholspur und stellst fest, langsam aber sicher lässt irgendwie der Sprit im Tank ein bisschen aus und du wirst langsamer. Oder Möglichkeit zwei, so wie es bei mir halt tatsächlich der Fall war, das war ein echter Crash, ein richtiger Burnout, den ich bereits vor knapp 6 Jahren hinter mich gebracht habe. Das heißt, ich hatte mich mit einer geilen Karriere, geilen Hobbys, einem geilen Leben tatsächlich relativ früh so ordentlich an die Wand gefahren, dass ich irgendwann im Urlaub in Thailand saß und feststellen musste, dass bei mir tatsächlich gar nichts mehr geht.
Gar nichts mehr geht heißt?
Im Endeffekt, wie sich danach herausgestellt hat, kompletter eigentlich Zusammenbruch aller hormonproduzierenden Achsen. Das heißt, kein Sexualhormon mehr übrig, kein Stresshormon mehr übrig. Und als Ergebnis des Ganzen, ja, sowas Ähnliches wie eine verstaubte Plastikpflanze in der Ecke im Großraumbüro, um die sich niemand mehr kümmert. Also da war tatsächlich nicht mehr viel da. Das hat sich dann bei mir tatsächlich auch so massiv niedergeschlagen, dass ich an einem denkwürdigen Abend in Thailand versucht habe, einen Taxifahrer zu finden. Ich hatte in einem Buch mal gelesen, dass die meisten Taxifahrer in Thailand früher Hitmen, also Profikiller waren. Und da habe ich dann angefangen rumzufragen, ob es nicht einen gäbe, der mir für ein paar hundert Euro den Kopf wegschießen würde. Wow. Jetzt sind die Thais ja, jetzt sind die Thais Gott sei Dank wahnsinnig herzliche Menschen. Das heißt, derjenige welche, den ich da angequatscht hatte, hat mich mehr oder minder unter den Arm genommen und zu meinem Bungalow zurückgebracht. Und am nächsten Tag meinte meine Partnerin zu mir trefflicherweise, du Schatz, ich glaube, wir müssen reden. Das heißt, nachdem ich dann am nächsten Tag so im Endeffekt meinen vermutlich letzten schweren Kater meines Lebens hinter mich gebracht hatte, saß ich eben da und habe angefangen, erstens mal tatsächlich so in mich rein zu spüren und festzustellen, dass einfach tatsächlich wohl offensichtlich nichts mehr geht, und habe dann, ja, basierend auf 20 Jahren Recherchearbeit, einfach im Internet mal angefangen, mir anzuschauen, was gibt's da für Blutwerte und dies und jenes. Habe Kontakt mit meinem damaligen Arzt per E-Mail aufgenommen und habe dem so mehr oder minder das Desaster geschildert. Hatte dann nach diesem denkwürdigen Tag immer noch, ich glaube, 1-2 Wochen Zeit in Thailand, um mich mit der Theorie sozusagen des Körpers ein bisschen besser auseinanderzusetzen, habe da schon gecheckt, dass vieles, was ich vor gut 20 Jahren bei der Shape als Fitnessredakteur gelernt und gepredigt hatte, vielleicht gar nicht so zutreffend oder zumindest nicht mehr so zutreffend war. Ja, begegnete da schon ja, im Endeffekt den Vordenkern des Biohacking im Internet, also sprich einen Dave Asprey, einen Ben Greenfield, einen Tim Ferriss, der damals wirklich noch ganz wichtig für die Idee der selbstverantworteten Gesundheitsoptimierung war. Also die habe ich da sozusagen schon ein bisschen kennengelernt und hatte dann eigentlich ein noch deutlich klareres Bild. Und ja, kam zurück vom Flughafen mehr oder minder zum Arzt, da Blut gelassen, und ja, dann haben wir gemeinsam den Wiederaufbau des Breitfeld begonnen.
Wenn du jetzt sagst, du gehst zum Arzt und lässt dir die Blutwerte abnehmen, ich meine, das haben ja die meisten unserer HörerInnen wahrscheinlich auch schon mal gemacht. So, nichtsdestotrotz, glaube ich, werden sich die meisten nicht unbedingt als Biohacker bezeichnen. Also liest du aus Blutwerten was anderes als das, was der Arzt dir normal interpretiert?
Nein, das tue ich definitiv nicht. Aber das Interessante ist halt tatsächlich, dass es teilweise, gerade wenn es um Hormone, wenn es um Schilddrüsenfunktion, wenn es vielleicht aber auch um Nahrungsmittelunverträglichkeiten geht, dass es auf der einen Seite ein Standardpanel gibt, was jeder vernünftige Hausarzt oder jeder vernünftige Arzt natürlich sowieso auf dem Tisch liegen hat. Und teilweise kann es aber halt sein, auch ein bisschen woanders oder ein bisschen tiefer reinzuschauen, auf den Blutwerten, da glaube ich, gab es nicht sonderlich viel, außer dass man halt ein großes Cortisol-Cortison-Stresspanel quasi mal gemacht hat, was du jetzt normalerweise so nicht zwingenderweise als Anfangsparameter ansehen würdest. Auch, dass man sich halt die gesamten Sexualhormone mal ein bisschen tiefer angeschaut hat und halt wirklich gesagt hat, okay, abgesehen von Testosteron, abgesehen vom Klassischen, es war halt wirklich überhaupt nichts mehr da, also da in die Richtung ein bisschen vielleicht. Und dann ist es tatsächlich so, dass für mich auch das Thema Stuhlanalyse wirklich sehr, sehr relevant war, weil mir war Jahre vorher irgendwann mal so im Leben auf der Überholspur aufgefallen, dass ich plötzlich nicht mehr in der Lage war, Weizen gut zu schlucken. Also gar nicht so sehr gut zu vertragen, aber ich saß irgendwann mal im Auto, hatte mir an einer Tankstelle so ein Laugengebäck, in Bayern nennen wir es Breze, gekauft und fuhr dann also lustig weiter Richtung Schweiz, und irgendwann dachte ich so, jetzt esse ich mal Brezen, wie der Bayer sagen würde, und kaute und schluckte und stellte fest, da bewegt sich nichts, da bewegt sich nichts nach oben und nichts nach unten, und es gab eine ordentliche Schleimbildung und damit auch so eine gewisse Panikattacke bei 160 auf der Autobahn Richtung Schweiz. Bin dann von der Autobahn an der nächsten Ausfahrt runter, habe eine Tankstelle gefunden, habe da als erstes mal eine halbe, ja, 1,5 Liter Flasche stilles Wasser sozusagen geäxt, noch bevor ich sie gekauft hatte, und damit sozusagen die Speiseröhre wieder freigebracht. Und so wie das Leben bei mir damals war, habe ich natürlich den korrekten Rückschluss getroffen und hatte künftig immer eine große Flasche Wasser dabei, wenn ich weizenhaltige Produkte gegessen habe. Naja, dass das dann Gott sei Dank keine tatsächliche Zöliakalie, sonst wäre ich inzwischen tot, sondern einfach nur eine vermittelte Unverträglichkeit gegenüber Weizen beziehungsweise höchstwahrscheinlich doch dem Gluten und höchstwahrscheinlich auch denn biologische Nahrung hat mich damals auch noch nicht sonderlich interessiert. Vielleicht auch ein Nasal voll Glyphosat gewesen sein dürfte, was das Ganze mitbefeuert hat, war klar. Aber jedenfalls halfen uns damals diese Stuhldiagnostiken zu sehen, okay, da gibt's eine Menge an Unverträglichkeiten auf der linken Seite und auf der anderen Seite halt auch da schon sehr früh den Verdacht, dass die Entzündungswerte auch auf dem Darm höchstwahrscheinlich in Richtung dessen gehen, was man vor 10 Jahren zumindest in der Schulmedizin, in der ich mich damals bewegt hatte, noch als nicht existent bezeichnet hat, nämlich ein leaky gut, also sprich einen durchlässigen Darm. In der Folge, es sollte gar nicht so lang gehen, aber wenn man mich fragt, hat man halt immer das Risiko, dass ich antworte, war es dann auch so, dass man dann die Schwermetalle angeschaut hat und auch festgestellt hat, dass ich Quecksilber für eine gute Thermometerfabrik im Körper eingelagert hatte und dass das halt in der Summe tatsächlich diesen systemischen Zusammenbruch mehr oder minder getriggert hat. Jetzt habe ich immer noch nicht vielleicht den klarsten Sprachfluss, aber wenn man sich vorstellt, dass ich tatsächlich angefangen hatte zu stottern und Schwierigkeiten bei der Satzbildung oder bei der Wortfindung hatte, also das war tatsächlich ein abartiger Zustand, aus dem ich da rauskam. In der Summe, um es noch kurz zu Ende zu bringen, waren es 6 bis 8 relativ harte Monate mit ein bisschen Hormonersatztherapie, mit kompletter Nahrungsumstellung, mit immer wieder messen, korrigieren, anpassen,
bis ich Schwermetallausleitung?
Schwermetallausleitung, der erste Schlag, Klammer auf, in der Zwischenzeit habe ich die gleiche Prozedur noch 3 weitere Male hinter mich gebracht, weil tatsächlich gerade mit dem Quecksilber, das gar nicht zwingenderweise immer so schnell und rucki-zucki geht, wie man im ersten Moment glauben würde. Das heißt, die meisten, die irgendwie mal so ein Schwermetallthema hatten, kommen zum Arzt. Man macht die entsprechenden Tests. Dann überlegst du, okay, wie geht's weiter? In der Regel ist das ja dann vermutlich überall irgendwie eine Chelat-Therapie. Die funktioniert dann in der Regel auch ganz gut, weil man zumindest das freie Schwermetall doch einigermaßen gut gebunden bekommt und dann macht man irgendwie einen Retest und dann fühlt man sich wie ein Superstar, weil angeblich alles schon so viel besser ist. Dann sagt aber der Arzt, jetzt lass uns mal in der Zelle nachschauen und spätestens, wenn dann die Laborberichte aus der Zelle kommen, wird das Ganze wieder ein bisschen unschöner. Langer Rede, kurzer Sinn, die erste Schwermetallausleitung mit dem damaligen Arzt war handwerklich sehr okay, hat 10 bis 12 Infusionen gedauert und danach hatten wir den Eindruck, die Symptome wären deutlich besser. 3 Jahre später habe ich dann den Arzt, mit dem ich zwischenzeitlich arbeite, getroffen und da dessen Spezialität die Burnout-Prävention und Diagnostik und Behandlung ist, meinte der, als wir uns irgendwie mal im Rahmen von einer sozialen Veranstaltung kennengelernt hatten, er würde gerne nochmal meine Quecksilberwerte anschauen, nachdem er meine Geschichte kannte. Und so begann dann die zweite Ausleitungsrunde, die dann schon mal 24 Infusionen umfasst hat. Zwischenzeitlich bin ich relativ okay, muss man klar sagen, aber nichtsdestotrotz, nach gefühlt 3 Jahren immer wieder mit dem gleichen Thema, habe ich inzwischen Infusionsflaschen und die entsprechenden Substanzen und die Anschlüsse und die Nadeln bei mir im Lab liegen. Und wenn der Nachmittag sehr langweilig ist, lasse ich die IVs inzwischen bei mir quasi im Lab selber durchlaufen. Das ist jetzt keine Empfehlung für unsere Hörer. Mutter Natur hat es recht gut mit mir gemeint. Ich habe Venen wie andere Leute Gartenschläuche. Das heißt, selbst ein zaghafter der Arzthelfer mit Augenklappe hat es noch nie geschafft, da irgendwie daneben zu stecken. Das heißt, ich mache das inzwischen immer noch selbst, sozusagen zum Auffrischen des besseren Zustands, muss aber tatsächlich sagen, das ist ein sehr, sehr, sehr essentielles Thema, dessen Bedeutung ihr ja Gott sei Dank erkannt habt, aber wo ich auch...
Also liebe Hörerinnen, nicht zu Hause nachmachen, kommt in den Lanzerhof und auf gar keinen Fall selbst anfangen, Schwermetallausleitung zu Hause zu machen. Lass uns mal ganz kurz, entschuldige Andreas, ich möchte mal ganz kurz zum Thema Biohacking noch mal ganz konkret zurückkommen. Du bist ja heute... hast du dich ja nicht nur selbst gesundheitlich optimiert, sondern hast dich ja so tief in dieses Thema reingearbeitet, dass du ja mittlerweile ein eigenes Biohacking-Labor bei dir zu Hause hast, was wahrscheinlich Geräte von mehr als 80.000 Euro wert hat, oder
wie viel sind's heute? Ein bisschen mehr. Ich glaube, wir haben nochmal draufgelegt. Also ich glaube, wir sind jetzt schon eher bei den 100.000 und Gott sei Dank ist das Ganze auch nicht bei mir zu Hause, sondern in der Neureuther Straße in München, wo es tatsächlich dieses Breitfeld Biohacking Lab gibt. Das heißt, von der hyperbaren Sauerstoffkammer über die Infrarotkabine, über die hypogonale Lichtbehandlung, das ist zum Beispiel jetzt eines der neuen Themen, die dazugekommen sind, über einen frequenzspezifischen Mikrostrom, über Magnetfeldtherapie, über Rotlichttherapie mit mehreren tausend Watt und bis hin zu tageslichtemittierenden Beleuchtungseinrichtungen, nennen wir es mal, steht da eine ganze Menge schon auch an großen Dingen rum, die man tatsächlich sehr, sehr sinnvoll nutzen und vor allem halt, was so ein bisschen meine Spezialität geworden ist, auch gut miteinander kombinieren kann. Ja, und...
Also das ist ja für mich, entschuldige, wenn ich da nochmal einhacke, das ist so für mich so die typische Panorama-Berichterstattung, die man so zwischendurch in irgendeinem, ich sag mal, Tages-Heute-Journal oder sonst was irgendwie so kommt und wo dann eigentlich die meisten Zuschauerinnen sich das anschauen, einmal kopfschütteln und denken, dass es ein ziemlicher Freak wäre. So. Nichtsdestotrotz ist dieses Thema Biohacking ja irgendwie doch in aller Munde. Deswegen würde mich mal fragen, wer kommt zu dir? Wer nutzt diese Geräte? Würdest du die selbst auch als Freaks bezeichnen oder sind das Menschen, die wirklich mit ganz konkreten Problemen, Themen zu dir kommen, wobei du ihnen hoffentlich auch helfen kannst?
Ja, sag mal so, es ist eine tatsächlich relativ breite Spannweite, wenn wir so sagen wollen. Am Anfang waren es definitiv die Freaks und klar, ich habe jetzt noch so ein bisschen den Vorteil, ich darf mich als investigativen Journalisten bezeichnen. Das heißt, meine Selbstexperimente haben natürlich schon auch irgendwie immer das Ziel, einer gewissen Aufklärung zu dienen. Und auf der anderen Seite ist es natürlich schon auch so, dass allein die Tatsache, dass es da Werkzeuge gibt, die halt in der normaler verstandenen Selbstoptimierung nicht ganz so häufig sind, ist natürlich auch ein Anreiz für Athleten und neben den Athleten eigentlich in erster Linie auch für Athletenberater, also sprich Spielerbetreuer, gerade auch aus dem Eishockey oder aus dem Fußballbereich, um mal zwei so halbwegs bekannte Sportarten zu nennen, wo es dann in erster Linie darum geht, ganz gezielt über kleine Veränderungen oder vielleicht halt auch mal über die Anschaffung eines größeren Geräts wirklich das eine oder andere detaillierte Übel anzugehen. Nichtsdestotrotz, wenn ich mir mein Buchungsportal vor Beginn der Pandemie anschaue, dann waren natürlich 60% schon immer noch sozusagen die Touristen, die sich gerne mal für 3 Stunden ins Lab eingemietet haben, um einfach mal zu sehen, was gibt's da so, wie fühlt sich das an. Und die anderen 40% sind dann im Endeffekt das, was ich als Klienten bezeichnen würde, also entweder Sportler, die noch besser in dem werden wollen oder Sportler, die wieder zurück zu einem Leistungsniveau kommen wollen, das sie früher hatten und eben in erster Linie deren Berater und Betreuer, die sich halt im Zuge ihrer Tätigkeit auch gerne ein bisschen abseits vom Mainstream umschauen, um zu sehen, ob es da nicht noch das eine oder andere geben könnte, was ihre Schützlinge weiter höher oder schneller springen lässt, wenn man so sagen kann.
Wir sehen uns hier beide jetzt hier über dieses Zoom-Meeting, und wenn man jeweils die Hände gerade sieht, dann sieht man ja, man könnte uns für ein Ehepaar oder zumindest verlobt halten, weil wir ja beide so einen Aura-Ring tragen. Der ist ja in erster Linie, oder ist zumindest ein wichtiger Teil dieses Ringes, ist ja das Thema Schlaf. Also er gilt ja auch mal so ein ganz klein bisschen als das Erkennungszeichen der Biohacker-Szene. Jetzt ist für mich die Frage: Kommen Leute ganz konkret zu dir, weil sie sagen, ich kann nicht schlafen?
Selbstverständlich. Also das Thema Schlaf, und ich glaube, das ist bei euch genauso wie bei mir, ist ja Gott sei Dank in den letzten 3 bis 4 Jahren schon ein bisschen aus der Nische schlafen kann ich, wenn ich tot bin, rausgekommen. Das heißt, die Leute sehen schon verstärkt, dass das Thema Schlaf für ihre Gesundheit ganz fürchterlich essentiell und wichtig ist. Was sehr interessant ist, getrackt wird normalerweise noch nicht. Das heißt, die Leute kommen eigentlich, wenn sie bei mir aufschlagen, häufig mit so einem Anfangsverdacht an, so nach dem Motto, ja, ich fühle mich in der Früh eigentlich nicht so, als könnte ich Bäume ausreißen, sondern eigentlich fühle ich mich so, dass ich liegen bleiben möchte. Und derartige Indizien, dass wohl offensichtlich zwischen ins Bett gehen und aufwachen nicht das Richtige passiert. Und normalerweise ist es tatsächlich, wenn wir beim Schlaf bleiben wollen, so das Erste, was ich beim Telefonkontakt oder E-Mail-Kontakt empfehle, ist einfach mal anzufangen, den Schlaf mal für 2 Wochen zu beobachten. Und das kann ganz banal beginnen, einfach nur mit einem Notizblock neben dem Bett, wo man in der Früh einfach mal so ein Smiley mit entsprechender Mundposition niederkritzelt, um einfach mal zu sagen, okay, wie fühle ich mich heute, und das mal 2 Wochen zu evaluieren. Und wenn da mehr als 6 Tage dabei sind, wo es überhaupt keinen Mundwinkel zu sehen gibt, der nach oben zeigt, dann hat man normalerweise einen ganz guten Anfangspunkt. Und da ganz schnell noch kommt natürlich dann das Thema Tracking ins Spiel, und es gibt ja zwischenzeitlich zum Thema Schlafbegleitung, also sprich Schlafvermessung, wenn man so sagen möchte, eine Vielzahl von unterschiedlichen Devices. Viele haben eine Apple Watch oder ähnliche Smartwatches, die da auch schon sehr vernünftige Funktionen bieten. Dann gibt's immer wieder so Untermatratzenlösungen, die dann über Druckbewegungssensoren versuchen, da noch ein bisschen mehr hinzuschauen. Dann gibt's immer wieder Bluetooth-Sensoren, die komplett ohne jede eigene Technik auskommen. Und last but not least sozusagen dieses Erkennungszeichen, den Aura-Ring, der eine tatsächlich EKG-genaue Vermessung der Herzaktivität auch im Schlaf gewährleistet und damit tatsächlich eine sehr schöne Baseline bildet für das, was man danach tut oder nicht tut, weil so wie ich beim Umgang mit Supplementen gerne mal sage, erst messen, dann futtern, ist es natürlich auch so, auch hier so, wenn du einen Schlaf optimieren möchtest, musst du erst mal eine einigermaßen vernünftige Baseline finden und erst mal wissen, was ist eigentlich los bei mir.
Wenn du jetzt dir vorstellst, du wärst so ein DJ und hast so dein Equalizer-Pult so vor dir und du hast so verschiedene Regler, die du dann da bewegen kannst. Du hast ja schon so gesagt, du wärst jetzt CEO deiner Gesundheit, aber wenn wir jetzt mal sagen, du bist jetzt so, setz dich jetzt mal wirklich ins Cockpit deiner Gesundheit. So, was sind die Bezeichnungen, die auf diesen Reglern draufstehen? Also ich sage jetzt mal, ein Regler kann das Thema Schlaf grundsätzlich sein, aber darüber hinaus gibt es ja viel, viel mehr Sachen, an denen man justieren kann. Licht, Sport, Ernährung, I don't know. Also was wären so für dich, sage ich mal, sowas als Master-DJ, wir sitzen ja beide mit unseren Kopfhörern, quasi die Regler an deinem Pult, wo du sagen würdest, das sind so die typischsten Regler, an die du als Biohacker deine Justierung vornimmst.
Tatsächlich dürfte es so sein, dass wenn wir das Ganze wie eine Pyramide uns vorstellen, dann dürfte der Schlaf aktuell schon fürchterlich weit oben stehen, weil, wie wir inzwischen alle gelernt haben, finden ja die Entgiftungs- und Wiederherstellungsprozesse, die regenerativen Prozesse und ganz viel anderes eben in der Zeit statt, in der wir ja idealerweise flach und mit geschlossenen Augen tief atmen. Das heißt, Schlaf ist schon die regenerative Kraft, aber natürlich ist all das, was du gesagt hast und noch viel mehr sind sozusagen die Regler, die die Lautstärke oder die Effizienz des Schlafs bestimmen. Wenn wir beispielsweise das Thema elektromagnetische Felder anschauen, da kannst du quasi überall hinschauen und hast überall wahnsinnig spannende Faktoren. Das kann beginnen mit der Lichtgesundheit, das heißt unabhängig von allem anderen ist einfach allein schon mal ein bisschen Sonnenlichtexposition, gerade wenn die Sonne scheint, etwas, was uns in ganz vielerlei Hinsicht hilft. Das Sonnenlicht stoppt im ersten Moment die Melatoninproduktion, die ja sehr, sehr wichtig für Schlaf, Regeneration und wahrscheinlich auch noch ganz viel anderes in unserem Körper ist, wie wir inzwischen lernen. Wenn du das Licht gezielt und früh genug einsetzt, dann kannst du dir auch sicher sein, dass du am Abend entsprechend auch wieder zu deinem Schlaf zurückfinden wirst. Im gleichen Umfeld neben der Sonne muss man natürlich auch das Thema Blaulicht anschauen, dass die LED zwar Energie spart, aber höchstwahrscheinlich aufgrund der aktuellen Konfiguration die Melatoninproduktion blockt, haben die meisten deiner Hörer wahrscheinlich auch schon festgestellt oder gehört. Das Gleiche gilt dann natürlich auch für iDevices oder das alles mit Screens. Das heißt, tatsächlich ist das Thema Lichthygiene auch im häuslichen Umfeld fürchterlich wichtig. Das heißt ganz klar, mindestens eine Stunde vorm zu Bett gehen, bitte keine blaulichtimitierenden Quellen mehr auf das Auge ballern lassen, weil andernfalls die Wahrscheinlichkeit, dass man einen guten und raschen Schlaf findet, doch rein biologisch gesehen sehr reduziert ist. Sport, ganz selbstverständlich, der Körper gehört nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich gut durchlüftet und das passiert eben idealerweise durch Bewegung und auch die zahlt natürlich positiv aufs Schlafkonto ein, vorausgesetzt, du schaffst es früh genug mit der Bewegung auch wieder fertig zu sein. Das ist zum Beispiel auch ein ganz essentieller Punkt an unseren Reglern. Das heißt, ich erinnere mich, nachdem du es in der Intro so schön erwähnt hast, seinerzeit, als ich noch Indoor-Cycling betrieben und Instruktoren ausgebildet habe, war es häufig so, dass die letzte Einheit irgendwie 20 Uhr bis 20.45 Uhr beziehungsweise dann bis 21.30 Uhr gegangen ist. Danach duschst du dich ab, springst ins Auto, fährst nach Hause, isst noch irgendwie was und wunderst dich dann, dass du um 11 in der Lage wärst, Bäume auszureißen oder Sonstiges zu tun, aber halt komplett davon entfernt bist zu schlafen. Das heißt, zu intensives Training, gefühlt weniger als 3 Stunden vorm zu Bett gehen, ist zum Beispiel super kontraproduktiv für einen guten Schlaf, weil einfach da auch wieder Stresshormone ausgeschüttet und pipapo werden. Das wäre so ein Thema.
Aber interessanterweise, entschuldige, wenn ich da ganz kurz einhake, das fand ich ganz interessant, weil, wie gesagt, ich track das ja auch alles. Und bei mir war das sogar, vor Corona habe ich immer Montagabend so um 20 Uhr noch eine Yogastunde gemacht. So. Und da würde man ja normalerweise auch denken, dass Yoga ja wahnsinnig entspannt und gut ist und gerade mit dieser Ruhephase zum Schluss und allem drum und dran. Nichtsdestotrotz habe ich dann wirklich in meinem Schlaftracking gesehen, dass ich jede Montagnacht, also von Montag auf Dienstag, signifikant schlechter geschlafen habe als an den anderen Tagen. Also selbst so etwas, was man denken würde, also es kommt natürlich auch immer auf die Art des Yogas wahrscheinlich an, aber nichtsdestotrotz scheint diese Aktivierung für mich dann doch auch noch zu spät gewesen zu sein, als dass ich dann, wenn man dann um, keine Ahnung, 10:30, 11 dann irgendwie ins Bett geht, dass es dann immer noch zu dicht dran war, um ein vernünftiges Schlaf zu haben.
Absolut, und das ist zum Beispiel auch einer der großen Druckpunkte im Spitzensport, wenn die Jungs da irgendwie um 22 Uhr fertig sind und dann idealerweise noch beim Bankett bis 24 Uhr interessanten Reden von Funktionären zuhören dürfen und dann am nächsten Tag in der Früh um 9 idealerweise zum ersten Training wieder am Platz stehen sollen, kann man sich natürlich vorstellen, dass genau da dieser Flaschenhals, den wir als Athleten des Alltags kennen, im Profisport noch deutlich brutaler ausfallen kann.
Also ich glaube, die Anwendung für Biohacking, da haben wir jetzt ja schon so ein bisschen drüber gesprochen, sind wirklich ja sehr vielfältig. Das heißt also, man kann eben halt sein Thema Schlaf wahrscheinlich optimieren, man kann Ernährung optimieren, kann Bewegung optimieren. Also man kann da an sehr viele Punkte reingehen. Jetzt ist für mich die Frage, würdest du sagen, dass das ganze Thema auch Nachteile mit sich bringt?
Mei, sag mal so, das hängt natürlich wie bei fast allem im Leben so ein bisschen von der eigenen Programmierung oder von der Ausgangssituation ab. Ganz klar, du kannst alles übertreiben, du kannst zu viel meditieren, du kannst so viel Wasser trinken, dass es tödlich ist. Und auch beim Biohacking ist es selbstverständlich so, wenn du vor lauter Optimierung des Lebens das Leben vergisst, wird das Ganze sicherlich zumindest auf die Dauer eher kontraproduktiv funktionieren, das ist ganz klar.
Wir sind ja als Podcast, heißen wir ja Forever Young. Würdest du sagen, dass man durch ein gutes, gezieltes Biohacking, ich habe ja schon gesagt, deine Laborwerte sind ja heutzutage wirklich sehr beeindruckend, dass man ewig leben kann?
Ewig hoffe ich im Sinne der CO2-Bilanz auf unserem Planeten nicht. Das könnte durchaus zu einem Problem hinauslaufen. Aber ganz klar, wir sehen das ja bei unterschiedlichsten, ich sage jetzt mal Aktivisten, egal ob es ein Dave Asprey in Amerika ist oder auch in Deutschland gibt es ja die Undoing Aging Foundation von dem Michael Grewe beispielsweise, da sehen wir ja quasi Leute, die unbegrenzten Zugang zu pekuniären Mitteln haben und die einfach dieses Thema so alt wie irgendwie möglich werden fokussieren, was da alles möglich sein dürfte. Aktuell, knapp gesagt, gehen wir davon aus, dass so bei 120 Jahren, wenn wir in der Biologie nicht groß verändern, höchstwahrscheinlich auch beim Super Biohacker Schluss sein dürfte. Inzwischen mehren sich die, die sagen, 180 Jahre könnten auch noch möglich sein. Ich persönlich, deswegen auch schon der Beginn mit dem CO2-Fußabdruck, stehe dem Ganzen so ein bisschen ambivalent gegenüber. Ich glaube, es ist super wichtig für uns alle, einfach die Lebensfähigkeit und die Möglichkeit, das Leben in jedem Moment aus voller Pulle zu genießen, im Vordergrund stehen sollte. Und ich persönlich würde, keine Ahnung, schlimmes Beispiel, gerne nach einem tollen Tag mit meinen Enkeln und vielleicht noch ein bisschen Sex, wenn es in dem Alter noch möglich sein sollte, auch mit 80 oder 90 sagen, okay, wenn es jetzt vorbei ist, aber bis dahin war es eine gute Zeit, habe ich damit kein Problem. Aber ganz klar, wir haben inzwischen tatsächlich ernsthafte Werkzeuge, wo wir den Eintritt des Todes definitiv schon nach hinten verschieben können.
Wenn ich mich jetzt für das Thema tiefer interessiere oder unsere Hörerinnen sagen, okay, da möchte ich jetzt wirklich stärker einsteigen. Also zu dir darf man ja aufgrund von Corona momentan nicht ins Labor kommen. Was würdest du sozusagen als Werk so empfehlen, wo man sagt, okay, das lese ich jetzt mal oder auf die Seite gehe ich mal oder ich höre, ich weiß gar nicht, machst du das immer noch? Du hast ja früher bei Clubhouse, als es losging, jeden Morgen deinen Biohacking-Talk irgendwie gemacht. Also was würde jetzt sozusagen der Einstieg, der gute Einstieg, um sich mit dem Thema tiefer zu beschäftigen, sein von deiner Seite?
Ich denke tatsächlich, im deutschsprachigen Bereich ist das alles ziemlich überschaubar. Grundsätzlich ist das Buch Biohacking, Optimiere dich selbst von dem Max Gotzler, der auch hier bei mir in München wohnt und mit dem ich ein sehr enges Verhältnis pflege, sicherlich die perfekte Einsteigerlektüre, weil es sowohl so ein bisschen die Grundidee als auch die meisten nicht-invasiven Techniken des Biohackings ganz wunderbar abdeckt. Parallel dazu, wie du es gerade schon so schön gesagt hast, betreiben wir von Montag bis Freitag tatsächlich jeden Tag von 8 bis 9 auf Clubhouse den Daily Biohacker, wo wir uns speziellen Themen rund um das selbstverantwortete Gesundheitsmanagement annehmen und dann meistens jetzt zwischenzeitlich, weil es ist doch eine ganze Menge Content, eine Woche quasi auf einem Themenbereich quasi rumreiten. Da sind jederzeit auch Neueinsteiger super herzlich willkommen und wir haben immer die Möglichkeit, da auch Fragen zu stellen bzw. Fragen zu beantworten. Also das ist definitiv ein Tool. so alles trotz Pandemie und seltsamen Rahmenbedingungen so bleibt, kommt hoffentlich im Herbst auch von mir das Buch Biohacking für Sportler beim Riva Verlag in die Regale, wo es dann vielleicht schon ein bisschen tiefer und geräteorientierter in das Thema reingeht. Im Endeffekt, ich freue mich tatsächlich immer sehr über den Austausch über Instagram. Das ist nun, weiß Gott nicht, das intelligenteste Medium, muss man sagen. Aber teilweise ist eben diese bildbasierende Kommunikation schon auch sehr spannend. Und ich versuche da auch unter Breitfeld-Biohacking zumindest halbwegs regelmäßig neuen Content oder Erinnerungen an altes Wissen hochzuladen, um den geneigten Interessenten und Interessentinnen da auch so ein bisschen Background zu geben. Wenn man darüber jetzt noch hinausgehen möchte, sind einfach die Werke von Dave Asprey, Ben Greenfield aus Amerika sicherlich das, was
Tim Ferriss auch? Oder du hattest ihn so eingangs erwähnt?
Tim war vor 5-6 Jahren in Anführungszeichen aufgrund seiner Skrupellosigkeit und seines Interesses daran, selber den perfekten Körper zu erzielen, sicherlich das super Vorbild für jeden Selbstexperimentierer, hat sich aber jetzt in den letzten Jahren aus dem Körper ein bisschen rausreduziert. Das heißt, Vier-Stunden-Körper von Tim Ferriss ist mit den 10 Jahren Abstand zur Veröffentlichung heute vielleicht eher eine Mischung aus vielen Dingen, die damals ganz steil wirkten und heutzutage vielleicht doch für uns alle erreichbarer sind. Beispiel wäre das Thema CGM, also Blutzuckerdauermessung mit irgendwelchen Sensoren. Da hatte er vor 10 Jahren den ersten Dexcom und das war natürlich total spektakulär. Und heutzutage können wir alle gegen eine kleine Investition mit so einem Freestyle-Sensor und der passenden Software dazu das Gleiche machen. Also Tim ist heute sicherlich ein ganz großer Vorreiter, was das Thema Psychedelika im klinischen Bereich, was das Thema Psychedelika gegen Depressionen angeht, sammelt dafür Geld, hat da geile Interviews mit den Maps-Leuten und Ähnlichem, aber tatsächlich, glaube ich, der ist so ein bisschen aus der Selbstexperimentiererei rausgewachsen. Also das würde ich eher zur Vervollständigung des Bücherschranks ansehen, als
als muss man gelesen haben.
Genau.
Kommen wir mal zur letzten Frage. Wenn du jetzt einen Alltag-Tipp an unsere Hörerinnen geben würdest, also so, keine Ahnung, dass man jetzt so den Podcast zu Ende gehört hat und sagt, das hier wäre jetzt so zum Beispiel ein Biohacking-Tipp, probieren Sie das mal aus, da werden Sie was erleben. Gibt es das?
Da gibt's viel zu viele, um ehrlich zu sein. Also ich würde sagen, lass uns zwei anfassen, so viel Zeit haben wir. Auf der linken Seite würde ich wirklich sagen, mal strikt Schlaf für ein paar Tage priorisieren mit den Möglichkeiten, die nichts kosten, wo man nichts braucht, aber die man einfach ausprobieren kann. Das heißt, einfach mal schauen, okay, 3 Stunden vorm zu Bett gehen, spätestens die Gabel weggelegt haben, eine Stunde oder zwei vor zu Bett gehen, im Idealfall keine Devices mehr, dann im Schlafzimmer wirklich nichts, was funkt oder strahlt oder sonstiges tun kann, dazu im Schlafzimmer dunkel und kalt, und wenn man noch einen Fernseher im Schlafzimmer haben sollte, dann steckt man den bitte aus, weil der sonst immer noch genügend funkt und strahlt. Das heißt, allein mit diesen Mechanismen und der Beginn einer guten Nacht ein guter Morgen ist, einem schönen Glas mit Wasser mit ein bisschen Salz drin, in der Früh zum Aufstehen neben's Bett gestellt am Abend. Wenn du allein diese kleinen Minischritte mal für eine Woche machst, wirst du schon feststellen, dass du deutlich besser in den nächsten Tag startest und damit schon unheimlich viel erreichen kannst.
Und darf ich konkret zwei Fragen?
Also logisch.
Welche Temperatur und wie viel Salz in wie viel Wasser?
Beim Salz auf wie viel Wasser? Es hängt natürlich ein bisschen von der Salzqualität ab. Der gute Biohacker mag ja leider Gottes kein Meersalz mehr wegen der Mikropartikel. Das heißt, wenn du dir so ein Luxus-Himalaya-Salz oder sowas gönnen möchtest, da tut sicherlich ein Teelöffel auf einen halben Liter Wasser, und das ist auch so ungefähr die Menge. Das muss nicht schmecken, als hätte man irgendwie gerade vor, das tote Meer auszusüffeln. Es geht da wirklich nur um eine leichte Remineralisierung und vielleicht auch ein bisschen einen Tritt für die Nebennieren, damit die halt entsprechend auch die guten Stresshormone so ein bisschen freisetzen, damit man in der Früh auch wach werden darf. Also das dazu grundsätzlich.
Temperatur,
boah. Ja, es hieß früher immer so zwischen 14 und 18 Grad. Zwischenzeitlich haben sie festgestellt, wenn den Leuten zu kalt ist oder wenn man es technisch einfach auch nicht umsetzen kann, weil Klimaanlage ist ja auch nicht so der Wahnsinn. Also ich würde tatsächlich so die 18 Grad als Goldstandard heutzutage empfehlen und die sind auch meistens irgendwie noch darstellbar, außer im Hochsommer.
Wunderbar. Dann herzlichen Dank für das Gespräch und hoffentlich bis bald.
Das wünsche ich mir auch sehr. In diesem Sinne, vielen lieben Dank.
Wenn du auf ein Tracking-Device, wenn du nur noch ein einziges behalten dürftest, welches wäre das? Also auf was möchtest du technisch gesehen in Sachen Tracking nicht verzichten?
Ja, da bleibt mir leider nichts anderes, als wieder den Oura Ring auszupacken. Ist auch tatsächlich der einzige Tracker, den ich selber noch täglich verwende.
Hat Ihnen diese Folge gefallen? Dann hören Sie sich doch auch mal die Folge Nummer 44 an. Da sprechen wir mit Professor Dr. Christian Montag darüber, was das Smartphone mit unserer Psyche macht. Und beim nächsten Mal geht es auch um die Psychologie. Wir sprechen mit Dr. Leon Winscheid darüber, wie wir uns besser fühlen können. Abonnieren Sie diesen Podcast, damit Sie keine Folge verpassen. Ansonsten machen Sie es gut und bleiben Sie gesund.